Punkt Nummer eins meiner Predigt heute ist, wenn wir die Tatsache der Auferstehung Jesu es nicht als Tatsache glauben, dann würde ich euch einfach einladen, jetzt mit mir auch Ostereier suchen zu gehen. Denn der restliche Sinn des Gottesdienstes, das wir hier feiern, hat überhaupt keinen Sinn. Auch was die ganze Christenheit betrifft. Also wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, ist der christliche Glaube ohne Inhalt und ohne Fundament. Wie könnten wir sagen, Herr, danke, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Wie könnten wir sagen, das Kreuz ist leer. Und nicht nur, also da hängt niemand mehr am Kreuz. Mich wundert es, dass es manchmal zu Karfreitag, dann kreuzigt man Jesus immer wieder, einmal im Jahr wird er gekreuzigt am Kreuz. Nein, das Kreuz wurde 4. April des Jahres 30, das Kreuz von Jesu, da wurde er gekreuzigt um 9 Uhr morgens, am Freitag um 9 Uhr morgens. Und dann um 15 Uhr ist er verstorben. Und indem er alles erduldet hat bis zum Schluss, er konnte sich schon längst davon befreien. Er hätte schon längst die andere Kurve nehmen können. Er hätte schon längst die Umleitung nehmen können. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Er duldete nicht nur die Kreuzigung, sondern auch vorher auch die Geißelung, die gar nicht vorhergesehen war. Aber er hat alles getan und danach, um 15 Uhr am Nachmittag, konnte er sagen, jetzt ist alles bezahlt, jetzt kann ich mich selbst erlösen. Und dann befahl er sich zu sterben. Es hat Soldaten dazu gebracht, dass sie gläubig wurden, weil sie haben nie unter den Hunderten Gekreuzigten, hatten sie nie jemanden erlebt, der einfach sagen kann, so jetzt sterbe ich. Aber Jesus hat es getan. Und er wurde zum Zeugnis, auch in seinem Tod. Wenn wir diese Tatsache nicht glauben, warum glauben wir diese Wahrheit? Warum glauben wir sie? Ich möchte den Text nochmal lesen aus Matthäus 28, Vers 6. Da sagte der Engel, übrigens, ich habe euch vorhin das vorgelesen, das war eine spontane Sache. Leider habe ich eine alte Bibelübersetzung getroffen, da war die Rede noch von Weibern und nicht von Frauen. Ich habe es versucht, dann spontan zu übersetzen. Und das ist mir bei einer Stelle gelungen, bei der anderen Stelle nicht, denn da waren die Soldaten gemeint und ich habe die Frauen gesagt. Ist egal. Aber auf jeden Fall. Also, man befürchtete ja schon vorher. Ich meine, die Leute waren ja nicht blöd zu der damaligen Zeit. Zu sagen, Moment, ja jetzt, sie behaupten, er würde auferstehen, also wir werden jetzt mal eine extra Schließfirma irgendwo rufen, damit dieser Grab so richtig versiegelt wird, so richtig verschlossen wird und noch dazu noch in Gegenwart von Soldaten, von römischen Soldaten, weil man hat ja gedacht, sie werden das Grab öffnen, sie werden das Leichnam mitnehmen und dann werden sie sagen, er ist auferstanden. Diese Rechnung geht nicht auf. Und da hat man alles getan, diesen Grab zu sichern. Und was geschieht? Es war kein UFO, der gelandet ist, sondern die Bibel spricht von einem Engel mit Herrlichkeit und Macht, kam herbei, wälzte dann den Stein weg und die Soldaten sahen das. Sie erschraken und fielen wie tot zu Boden. Vorsichtig, diese Information ist sehr wichtig. Ich sage euch warum, gleich. Und dann kommt noch dazu, also diese komische Gruppe, Fraktion von Juden, von Jesus-Jünger, kommt noch auf die Idee, Zeugnis abzulegen unter den Juden, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt kommt's. Jesus macht das ganz raffiniert. Er erscheint zuerst Menschen, die vor Gericht nicht als Zeugen aussagen konnten. Und das waren die Frauen. Die Frauen unter den Juden durften kein Zeugnis ablegen. Und jeder Bericht, wenn eine Behauptung dargestellt wird, musste zwei oder drei Zeugen da sein, die das behaupten. Jetzt stellt euch vor, diese jüdische Gruppe der Jünger tut nichts anderes tun, um Frauen auszusuchen, die sagen, Jesus ist auferstanden. Denn das war ja die Anklage. Die haben sich den Leichnam geschnappt und behaupten, er ist auferstanden. Aber Jesus würde nie etwas tun, wo das zum Widerspruch wird für das jüdische Volk. Er schien zuerst den Frauen, wie verrückt das sein kann. Aber es war, die Erklärung ist, es war eine Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und Frauen, er erschien zuerst Maria Magdalena, er erschien dann anderen Frauen und sie haben Zeugnis abgelegt. Wenn das eine Erfindung wäre von den schlauen Petrus und Matthias, würden sie sicherlich keine Frauen aussuchen. Stimmt's? Dann kommen die Soldaten vor dem Hohepriester. Sie kommen vor Pilatus. Und sagen, du, wir sind tot umgefallen, wir wissen gar nicht, was mit uns passiert ist. Ein Licht ist erschienen, jetzt kommt's. Und seine Jünger sind gekommen und haben den Leichnam gestohlen, denn das hätten sie sagen müssen. Die Soldaten selbst wussten nicht eine Erklärung, aber dann hat man was arrangiert und erzählt, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Jetzt habe ich eine Frage. Eine Frage, ein Appell an den Verstand. Wenn du tot umfällst, wie kannst du sehen, wer gekommen ist und den Leichnam genommen hat? Wie konnten die das behaupten, die seine Jünger sind gekommen? Merkt ihr, das ist ein Widerspruch. Wenn du tot umfällst und hast kein Bewusstsein mehr, weißt du nicht, wer da war. Warum betone ich das? Weil bis zum heutigen Tag ist das, was diese Lüge, die bis heute besteht, der Leichnam Jesu wurde gestohlen, wurde beseitigt, damit man seine Auferstehung so nachweisen kann. Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Vom Text selbst, trotzdem ist es ein Versuch, etwas zu erklären, was man mit dem Glauben verstehen kann. Nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Und ein anderer Gedanke, wenn das die Feinde gewesen wären, die den Leichnam Jesu gestohlen haben, dann hätten sie das doch spätestens den Aposteln gezeigt, wenn sie behauptet hätten, Sie haben den Auferstandenen gesehen und sie predigen den Auferstandenen. Aber was war das? Man hat ihnen verboten, darüber zu predigen, aber keiner konnte beweisen, dass das Leichnam weggenommen wurde. Die großen Widersprüche dieses Ereignisses. Und jetzt, wenn ich das so erzähle, aus der Literatur, finde ich das interessant. Aber ich weiß, dass es überhaupt nichts bewirkt. Ich habe jetzt nur 5 Minuten Zeit verloren. Weil das wird nie ein Herzen überführen und ein Herzen Gewissheit geben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Es bleibt eine Erfahrung. Und deswegen stolpere ich über diesen ersten Punkt und dann rede ich über den Glauben. Heute Abend kann es sein, dass du als Nichtgläubiger der Auferstehung Jesu diese Kirche verlässt und du bleibst in diesem Unglauben. Aber es kann sein, dass heute Abend mit dir etwas passiert, dass unter dieser Verkündigung etwas in deinem Herzen verändert wird. Und das ist das Zeichen, dass Jesus Christus lebt. Bitte sagt Amen dazu. Ich kann nichts dafür, dass ich glaube, dass Jesus Christus lebt. Ich kann nur euch sagen, an einem Tag, wo ich sogar das Datum schreiben kann, habe ich es einfach gewusst. Auch im Rahmen eines Gottesdienstes, einer Predigt, die lange ging. Es war in meinem Herzen eine Gewissheit, und zwar die Gewissheit zu glauben, was das Neue Testament sagt. Und ihr Lieben, es wird heute in einigen Punkten nicht gemütlich für euch. Ich habe mich entschieden, in dieser Osterpredigt zu sagen, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Wahrheit. Und unser Glaube, das, was wir bekennen, ist auf der Grundlage dieses Evangeliums von Jesus Christus. Unser Glaube kommt nicht von einer anderen Quelle, alleine die Quelle des Evangeliums. Und das Wunder, was geschieht, ist, dass du das glaubst. Und deswegen habe ich Respekt vor Menschen, die in dieser Kirche heute Abend sind und auch sagen können, ich glaube das nicht. Einst war ich auch so. Die Bibel spricht von Zeichen und Wundern. Einer der Zeichen, die Gott vollbringt, und zwar ein messianisches Zeichen, ist, dass du glaubst, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist. Dass du glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist. Und das ist vom Evangelium. Wir haben keine andere Quelle. So ist es. Und vielleicht schüttelst du innerlich den Kopf, sagst, wie kann das denn sein? So ist es. Ich möchte diese Bibelstelle lesen, 28, Vers 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ich war an diesem Ort, einige waren auch an diesem Ort, in einem wunderbaren Gartengrab in Jerusalem. Und da steht auch an der Tür, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht dort, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Von den Toten. Halleluja. Er lebt. Jesus Christus lebt. Und während ich das so sage, kann vielleicht ein Herz heute Abend gewonnen werden, verändert werden für diese Tatsache, für diese Realität. Hätten wir das nicht, hätten wir keine Hoffnung. Wir hätten wirklich keine Hoffnung. Die Tatsache der Auferstehung Jesu ist begründet auf das Evangelium, auf diese heilige Schrift und diesen Bericht, diese frohe Botschaft. Und die Kirche, Alive Church, hat sich vorgenommen, das Evangelium von Jesus allen Menschen zu erzählen. Wir verpacken das vielleicht anders als andere, aber der Inhalt ist der gleiche. Der Inhalt ist, das Evangelium von Jesus ist Wahrheit. Und wir verkündigen nur das. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, finden wir geschrieben in 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus, der Fischer, der Menschenfischer, der Sturkopf, der Sanguiniker schreibt in seinem Brief als alter Mann ein Lobpreis zu Gott und bringt die zentrale Auswirkung der Auferstehung Jesu auf den Punkt. Da heißt es, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ihr Lieben, Jesus im Gespräch mit einem Religionsführer der damaligen Zeit, eines großen Theologen mit Namens Nikodemus. Dieser hat ihm gesagt, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Du wirst nicht erlöst, nicht gerettet. Du wirst nicht eingehen im Reich Gottes, wenn du nicht ein neues Leben empfängst. Und das nennt die Bibel die dass vom Neuen geboren zu werden oder wiedergeboren zu werden. Aber das ist eine geistliche Wahrheit, nicht wirklich physisch. Wir glauben nicht an Inkarnation und Wiedergeburten, sondern es ist eine geistliche Erneuerung. Und wenn wir heute Ostern, Auferstehungsfest feiern, feiern wir das Fest vom Wunder des neuen Lebens. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würden zwar unsere Sünden vergeben sein, aber wir würden keine ewige Hoffnung haben. Wir würden kein ewiges Leben empfangen. Wir würden auch kein neues Leben empfangen. Und das ist doch das, worum sich Menschen sehnen, eine Transformation von dessen, was ich nicht tun kann, was ich nicht vollbringen kann. Jeder Mensch weiß, dass er es nicht packt, dass er ein Schauspieler ist, ohne die Gnade von Gott zu erleben. Menschen, die versöhnt werden und Frieden mit sich selbst, mit Menschen und mit Gott stellen. Und das ist genau das, was uns auch differenziert von anderen christlichen Gruppierungen. Es braucht Erneuerung des Herzens. Es reicht nicht ein Sakrament. Es reicht nicht, zu Ostern in die Kirche zu kommen. Es reicht auch nicht, ein bisschen ist gut. Es reicht nicht, einer Kirche zugehörig zu sein. Es reicht nicht, irgendwo Mitglied zu sein in einer Kirche, das reicht nicht. Es reicht auch nicht, Kirchensteuer zu bezahlen. Es reicht auch nicht zu wissen. Es ist wichtig, dass dein Leben verändert wird. Dass du von Neuem geboren wirst. Und das ist möglich durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wenn du im Alpha-Kurs gehst, wirst du das lernen. Was verstehen wir unter vom Neuen geboren zu sein? Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, aber aus der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und das gibt uns die Ewigkeit. Weil Jesus sagte, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, sagt er im Johannes Kapitel 3, kannst du nicht eingehen in das Reich Gottes. Du kannst es nicht erleben, du kannst es nicht erfahren. Es bleibt für dich verschlossen, es bleibt für dich eine religiöse Handlung, aber es kommt nicht, es wird nicht mit dem Leben transportiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist das größte Wunder, ihr Lieben. Wichtiger als eine Totenauferweckung, wichtiger als eine Krankenheilung. Es ist das Wunder des neuen Lebens. Der dritte Punkt, was ich hier hineinbringen möchte, das ist die Auferstehungshoffnung, die wir haben. Wie kann man denn zu einem Auferstehungssonntag nicht von der Auferstehungshoffnung, die wir persönlich haben? Ich möchte den 1. Korinther lesen, Kapitel 15, Verse 42 bis 44. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, ein Vergänglicher, oder der Leib wird gesät Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird erweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Ihr Lieben, ich lese diesen Text immer bei Beerdigungen. Und wisst ihr, an welchem Moment? An dem Moment, wo ich vor dem offenen Grab stehe, nicht mal in der Kapelle. Wo der Sarg oder die Urne eingelassen wird, dann lese ich diese Stelle. Es wird gesät wie ein Same. Ein vergänglicher Leib. Wie kann es sein, dass Menschen leben für ihren Leib? Wie kann das denn sein? Wenn ich mein Leben gestalte um mein Leib, um das Sichtbare. Es ist vergänglich, wir werden alle zu Staub. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wer es glaubt oder nicht glaubt, der wird zu Staub. Nur für die Christen, das ist jetzt wiederum die Frage, ob du es glaubst, ist der Tod nicht das Ende, ist kein Punkt, sondern es ist ein Doppelpunkt. Denn Jesus ist auferstanden als Erster. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, er wird leben. Ihr Lieben, und wir, das Christentum hat, hält das fest, wie der Herr auferstanden ist als Erster, werden wir auch auferstehen. Und deswegen können wir sagen, auf Wiedersehen unseren verstorbenen Geschwistern. Deswegen können wir glauben, dass wir heute leben für die Ewigkeit. Wie kann es sein, dass wir so festhalten? Weil es unsere Natur ist. Aber unsere Natur braucht Veränderung. Und wir halten so fest, alles geht um unseren Leib. Bitte versteht mich nicht, ich rede nicht nur vom Essen, sondern alles, was mit mir zu tun hat. Das Sichtbare, das Menschliche. Und auch Menschen, die auch gebunden sind an ihrem eigenen Leib. Sie finden nur Glück, wenn sie meinen, schön auszusehen und auch entsprechend auszusehen. Aber jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Und das hören Christen nicht gerne. Auch das Vermeiden von Leid und von Krankheit darf bei einem Christen nicht sein. Das ist ein falscher Gedanke. Diese Leiber, ihr Lieben, und ihr merkt das an meiner Stimme, die haben keine Verheißung. Ich werde älter. Hast du ja gesagt? Danke, Noemi. Jetzt sind einige wieder wach. Dieser Leib kann krank werden, ist schwach, vergänglich. Deswegen geht es dem Ende zu. Aber wir empfangen bei der Auferstehung einen neuen Leib. Ein Leib, der unvergänglich ist, so wie Jesus. Man hat ihn angefasst, er hat mit ihnen gegessen, aber sein Leib war unvergänglich. Himmlische Leiber werden wir haben. Und ein Grab, dein Grab wird eines Tages sich öffnen. Und du wirst hervorgehen als ein Mensch, der auferstanden ist, weil du an Jesus Christus geglaubt hast und ihm nachgefolgt bist. Ja, so ist es. Noch ein paar Minuten, da hast du es hinter dir, da hast du es geschafft. Aber das ist die Verkündigung des Christentums, des christlichen Glaubens. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Und deswegen, ihr Lieben, wenn du an Jesus schon glaubst und du brauchst ein Wunder, ein körperliches Wunder, du darfst für dein Wunder beten. Aber wenn du dieses Wunder nicht empfängst, wirst du nicht aufhören zu glauben. Weil das Wunder aller Wunder, und zwar das neue Leben, ist geschehen in deinem Herzen. Und das kann dir niemand mehr wegnehmen. Und das ist noch das Besondere, dass du eine Gewissheit bekommst, dass dir niemand mehr wegnehmen kann. Du kannst sagen, tut mir leid, es ist in mein Leben verankert. Ihr Christen, betet für körperliche Wunder, betet für das. Aber wenn ihr das in dem Fall nicht erlebt, es ist doch so wunderbar, dass euer Glaube nicht weniger wird. Die Bibel aber spricht von Zeichen und Wunder. Und vielleicht sind Menschen ja auch in dieser Kirche heute Abend, wo du gesagt hast, schön für dich, ich glaube es nicht. Du darfst heute beten für ein Zeichen. Für ein Zeichen. Du, jetzt komme ich mal zu diesen Wänden hier. Ich erkläre diese zwei Wände zu nicht geistlichen Reliquien. Das ist eine Dekoration. Und zwar, da haben Menschen Gebetsanliegen hingeschrieben und sie an diesen Tafeln geheftet. Die eine Seite ist Danksagung. Danke, Herr, dass du das und das getan hast. Und die andere Seite ist, danke, Herr, und ich bitte dich, vollbringe diesen und dieses Wunder. Ich behaupte aber eine Sache, bitte. Ich rede heute ganz offen zu euch und ganz ehrlich. Und ich habe keine Angst, Ärger zu bekommen. Ich behaupte, dass 70% dieser Gebetsanliegen, wo Gott ein Wunder tun soll, Menschen aufgeschrieben haben, ohne das Einverständnis der Person, die dieses Wunder braucht. Moment, noch nicht, Raphael. Bleib sitzen, ich bin heute noch nicht fertig. Raphael, ein Applaus für Raphael. Er hat ich brauche noch ein paar Minuten. Ich hoffe, dass niemand die Kirche verlässt. Ist das gut? Ich sage, ja. Es ist gut. Du sagst, oder das, was wir gelesen haben, vorhin fürbitten. Mensch, meine Kollegin, komm. Und du betest für diesen Menschen. Das ist gut und höre nicht auf, das zu tun. Aber es bleibt letztendlich immer der Glaube des Empfängers. Und das hat eine andere Qualität, ihr Lieben. Wenn einer aufsteht, meinetwegen auch ungläubig, sagt, Moment, wenn dieser Gott wirklich heilen kann, hier ist meine Krankheit. Und ihr seht, wie im Evangelium die Kranken kamen zu Jesus, die ungläubigen Kranken, die haben gehört, dieser Rabbiner macht Wunder. Und sie kamen zu Jesus und sagten, heile mich, ich glaube, dass du es tun kannst oder ich versuche es zu glauben. Und deswegen, ihr Lieben, es sind nicht alle Gebete, die ihr hört, aber ich ermutige dich, bring diesen Menschen die Herausforderung, selber zu glauben für ihren eigenen Wunder. Versteht jemand, was ich hier meine? Ohne dass du aufhörst, von dir aus für andere zu beten, ist es in Ordnung. Aber ich glaube, es hat eine andere Qualität, wenn der Kranke selbst oder der Leidende oder die Person, die irgendein Wunder braucht, sich Jesus wendet, damit die Person dann an ihn glaubt. Das ist ein Zeichen, wenn dieses Wunder geschieht. Wir Christen brauchen es, aber wir haben es nicht nötig, um zu glauben. Und deswegen, ihr Lieben, ich ermutige euch, diese Osterpredigt soll dich daran erinnern, den Menschen das nicht abzunehmen, ihren Glauben. Wisst ihr was? Es gibt kein Fürglaube in Bezug auf Errettung. Aber Gott kann deinen Glauben auch für jemand anderen gebrauchen, ohne zu fragen. Deswegen macht weiter an dem Punkt. Und hier ist hier jemand heute Abend und du sagst, ich brauche ein Zeichen, ob wirklich Jesus Christus wirklich lebt. Ich fordere dich heraus heute Abend. Was ist deine Not? Was brauchst du, was Menschen nicht tun können? Jetzt, wenn du willst, kannst du zu Jesus beten. Selbst. Und wenn du willst, kannst du Jesus sagen, hier bin ich. Wenn es dich gibt, dann erhöre mein Gebet. Das sage ich zu denen, die an Jesus Auferstehung nicht glauben. Wenn du willst. Wenn du willst. Während ich predige, du kannst jetzt aufhören zuzuhören, wenn du willst. Ich predige jetzt den letzten Punkt, aber du kannst dich schon auf den Weg machen. Du kannst dich schon auf den Weg machen, aber nicht rauchen, bleib hier noch bis zum Schluss. Aber mach dich auf den Weg, innerlich, wenn du willst. Und dann wirst du sehen, was passiert. Und wisst ihr, ich kenne Leute, die sagen, lieber mache ich das nicht. Denn dann muss ich dann wirklich glauben, wenn das passiert. Halleluja. Aber ich sage es dir, Heute Abend habe ich von Gott Freiheit, Glaubenskühnheit hinein, also Glaubensmut hineinzubringen. An Menschen unter uns, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Auch wenn es nur einer ist. Es gibt Zeichen, die darauf hinweisen. Und vielleicht erlebst du heute dieses eine Wunder, was du brauchst. Raphael, du darfst jetzt kommen. Ich bin bei meinem letzten Punkt gekommen. Wo bist du, Raphael? Da bist du. Komm. Gestalten wir den letzten Punkt gemeinsam. Es wird auferweckt ein unvergänglicher Leib. Wer glaubt das? Okay, rechts glaubt weniger. Kein Problem. Wir sind heute hier authentisch und ehrlich. Aber ich weiß, dass man sich nicht gemeldet hat, aber trotzdem, alles klar. Trotzdem glaubt. Dann, es wird gesät in Unehre. Ihr Lieben, bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Steht auch da in Unehre, ja. Wie schön, unter dem Balken des Kreuzes zu sehen. Und das ist auch irgendwie prophetisch, weißt du. Du musst, um das Wort Gottes zu glauben, musst du erstmal durch das Kreuz von Jesus die Sachen sehen. Stimmt das? Erst muss das Erfahrung werden. Die Vergebung meiner Sünden. Ja zu sagen. Du bist für mich gestorben. Ich glaube das. Boah, es kommt in dein Herz. Vergebung, Befreiung von Schuld, vom schlechten Gewissen. Das Kreuz bringt dann dir die Sicht für das Wort Gottes. Das steht jetzt also auf dem Monitor. Ja? Aber es ist eine bildliche Sprache. Hier. Übrigens, ich beneide euch, ihr habt die besten Plätze hier unterm Kreuz. Wie wunderschön, aber das ist nur eine Dekoration. Das Kreuz im Alltag, so nah wie möglich an dem Bekenntnis, Jesus hat alles für mich vollbracht. Und wenn er meine Schuld getragen hat am Kreuz, brauche ich sie selber nicht zu tragen. Das ist sehr wichtig. Jeden Tag sagt ihr das. In Unehre wird es gesät. Die Bibel sagt, die größte Gerechtigkeit des Menschen ist immer noch wie ein Drecklumpen vor Gott. Und ich sage das in aller Deutlichkeit, dass deine Selbstgerechtigkeit auch nicht genügt. Und ich sage es den Christen an dieser Osterpredigt. Wir werden die Vollkommenheit auf dieser Erde nicht schaffen. Wir werden nicht vollkommen auf dieser Erde. Bis zu deinem letzten Atemzug wirst du immer an einem Tag einen Grund haben, Gott um Vergebung zu bitten, um Menschen um Vergebung zu bitten. Weil wir schwach sind. Deswegen hat Jesus das Kreuz für uns erduldet, damit diese Gnade an jedem Tag wirksam wird in unser Leben. Christen, die meinen, es geschafft zu haben und irgendwie den heiligen Schein zum Scheinen gebracht haben, ihr Lieben, da kriegst du nur Kopfschmerzen, denn dieser Schein drückt sehr von hinten. Was für eine Lüge das ist. Natürlich verändern wir uns von Tag zu Tag. Aber wir werden immer Grund haben, einem Menschen zu sagen, es tut mir leid. Ich kann, sobald ich Amen sage, oder in meiner Predigt selbst kann ich jemanden verletzen. Ohne, dass ich das will oder wenn ich das will. Es ist so. Es wird in Unehre gesät. Und auch die Angst vorm Altwerden. Vergiss es. Du kannst auch ein knackiger Senior sein und Seniorin sein. Aber wenn es dir nicht gelingt und dein Leib ist zerbrechlich, schaut mal, wir kennen doch Menschen, alte Menschen. Wenn ich durch Altersheime gehe, mein Herz zerbricht. Ich sehe da Menschen, die in den letzten Zügen ihres Lebens sind. Sie können nicht mehr kommunizieren, sie können sich nicht mehr helfen. Und jedes Mal wird mein Herz berührt, weil ich sage, schau mal, was für eine wertvolle Persönlichkeit da ist. Aber körperlich schaffen sie es nicht mehr. Und dann, wenn Oma und Opa stirbt und es zerreißt das Herz. Die älteren Menschen auch hier unter uns in der Kirche. Ja, wir wollen sie in Ehre halten und respektieren. Wenn die Kräfte nachlassen, wie herrlich ist es zu wissen, dass wir bei der Auferstehung einen neuen Leib empfangen werden. Der ist frisch, der ist jung, der ist schön und so typisch italienisch, würde ich mal so sagen. So, das ist ein Grund, Herr, vergib mir, ist mir ausgerutscht. Halleluja! Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Ich bin gespannt und wir werden uns alle wiedererkennen, ihr Lieben. Und das ist der Tag der Auferstehung. Niemand weiß, wann das passiert. Das wird geschehen. Und ihr lieben Christen und Bibelkenner, wenn das an dem Tag geschieht, diese Auferstehung der Toten in Christus, während du noch lebendig bist, du wirst mitgenommen in den Himmel. Halleluja. Und das ist die Entrückung. Wer das wissen will, geht zum Alpha-Kurs, wirst du alles erklärt bekommen. Ich bitte euch, uns zu dem letzten Bibelstelle uns zu erheben und diese Bibelstelle zu ehren. Nachdem wir vielleicht kapiert haben heute Abend, lebe nicht für dein Leib, sondern lebe für Jesu Leib. Lebe für Jesus, lebe für sein Reich. Investiere da deine Kraft, ohne natürlich, dass du dich vernachlässigst, dein Haus vernachlässigst, deine Familie vernachlässigst, aber lebe nicht dafür. Lebe für das Reich Gottes. Und das ist eine geistliche Sprache. Menschen, die das nicht wissen, was das ist, ich kann es jetzt nicht so erklären. Da braucht man mehr Zeit. Aber die nächste Bibelstelle will ich einfach als Hymne heute Abend mit euch zusammen singen. Ich singe sie nicht, mein Herz singt es. Jesus sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Können wir das wiederholen, alle zusammen? Und niemand muss ihr das sagen, das lesen. Niemand. Wir dürfen es. Aber wenn du die ersten Schritte tun willst, dann lese mit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Du, Herr Jesus, hast diese Worte gesprochen. Ich bekomme sie nicht in die Herzen hinein. Aber du, Herr, du sprichst die Herzen an. Und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht Menschen frei zu glauben. Und dieses Zeichen soll heute Abend geschehen, Herr. Zu Menschen, die das nicht glauben. Ich kann es nicht tun. Kein Mensch kann es tun. Nur du kannst es vollbringen. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist, dass du dich offenbarst durch deinen Geist zu Menschen, die das brauchen. Wenn irgendjemand hier heute Abend ein Zeichen braucht, um zu glauben. Im Namen Jesus, es soll geschehen, wie du glaubst. Es soll geschehen, was du gebeten hast. Es soll geschehen, wenn du jetzt dich Jesus wendest, soll es geschehen. Der Herr ist hier und er hört dein Rufen und dein Schreien. Hier ist mindestens eine Person, ich höre es in meinem Geist. Du sagst gerade zu Jesus, verlängere mein Leben, verlängere mein Leben, lass mich noch nicht sterben. Und ich sage dir, inspiriert von dem Geist von Jesus, der Herr sagt zu dir, ich verlängere dein Leben. Ich erbarme dich über dich. Ich höre dein Schreien. Du wirst nicht jung sterben. Du wirst nicht jetzt sterben. Egal, welche Krankheit dich bedroht, ich bin größer als die Krankheit. Und du hast heute zu mir gerufen mit einem Glauben im Herzen. Und es geschehe dir, wie du glaubst. Hab keine Angst. Und dieses, was ich gerade zulasse in deinem Leben, soll das Zeichen sein meiner Lebendigkeit. Denn ich werde dich erlösen und dich da rausholen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heute Abend ist hier gegenwärtig der Herr Jesus und er bringt und offenbart die Kraft seiner Auferstehung. Seine Auferstehungskraft, ihr Lieben. Und deswegen, weil diese Glaubensatmosphäre da ist, während wir das nächste Lied jetzt singen, bring Jesus all, bring dein Leben, bring deine Not, bring deine Bitte, rede mit ihm. Und die Kraft seiner Auferstehung wird sich offenbaren hier heute Abend in dieser Kirche. Halleluja.